Am anderen Morgen ging Morgiane, die auf dem Marktplatze einen alten, ehrlichen Schuhflicker kannte, in aller Frühe aus, um ihn aufzusuchen. Sie begrüßte ihn und drückte ihm sogleich ein Goldstück in die Hand. Der Schuhflicker, der in der ganzen Stadt unter dem Namen Baba Mustafa bekannt war, besah das Stück genau und sagte:
»Ein schönes Handgeld. Was steht zu Befehl? Ich bin bereit, alles zu tun.«
»Baba Mustafa«, sagte Morgiane zu ihm, »nimm all dein Handwerkszeug, das zum Flicken nötig ist, und komm schnell mit mir. Du musst dir aber die Augen verbinden lassen.« Baba Mustafa folgte, und Morgiane führte ihn, nachdem sie ihm ein Tuch vor die Augen gebunden, in das Haus ihres verstorbenen Herrn und nahm ihm das Tuch erst in dem Zimmer ab, wohin sie den Leichnam gebracht und seine vier Teile zusammengesetzt hatte.
»Baba Mustafa«, sagte sie jetzt zu ihm, »ich habe dich hierher gebracht, damit du diese vier Stücke da zusammennähen sollst. Verlier keine Zeit, und wenn du damit fertig bist, bekommst du noch ein Goldstück.«
Als Baba Mustafa fertig war, verband ihm Morgiane wieder die Augen, und nachdem sie ihm das versprochene Goldstück ausgehändigt und Verschwiegenheit empfohlen hatte, führte sie ihn zurück nach Hause. Morgiane hatte heißes Wasser bereiten lassen, um Kasims Leichnam zu waschen, und Ali Baba, der zugleich mit ihr ins Haus zurückgekehrt war, wusch ihn, beräucherte ihn mit Weihrauch und hüllte ihn mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten und Gebräuchen ins Leichentuch. Bald brachte auch der Schreiner den Sarg, den Ali Baba bei ihm bestellt hatte. Damit nun der Schreiner nichts merken möchte, nahm Morgiane den Sarg an der Tür in Empfang, und nachdem sie ihn bezahlt und weggeschickt hatte, half sie Ali Baba, die Leiche hineinzulegen. Sobald dieser den Deckel darauf genagelt hatte, ging sie nach der Moschee und meldete, dass alles zur Beerdigung bereit sei. Vier von Kasims Nachbarn nahmen den Sarg auf die Schultern und trugen ihn hinter dem Imam her, der fortwährend Gebete sprach, auf den Begräbnisplatz. Morgiane folgte unter Tränen mit lautem Klagegeschrei. Hinter ihr ging Ali Baba, begleitet von den Nachbarn, welche den Sarg trugen, bis man allmählich den Begräbnisplatz erreicht hatte. Was nun Kasims Frau betrifft, so blieb diese zu Hause, um mit ihren Nachbarinnen, die der bestehenden Sitte zufolge während der Begräbnisfeierlichkeit zu ihr gekommen waren, ein lautes Klagegeschrei zu erheben. Auf diese Art blieb Kasims unglücklicher Tod ein Geheimnis zwischen Ali Baba, dessen Frau, Kasims Witwe und Morgiane. Und diese vier Personen bewahrten es, dass kein Mensch in der Stadt nur im Mindesten etwas argwöhnte, geschweige denn erfuhr. 3 und 4 Tage nach Kasims Beerdigung schaffte Ali Baba die wenigen Gerätschaften, die er besaß, samt dem aus der Schatzhöhle der Räuber geholten Geld, in das Haus der Witwe, um fortan da zu wohnen. Dadurch machte er zugleich seine Verheiratung mit seiner Schwägerin bekannt. Und da Heiraten dieser Art in jener Stadt durchaus nichts Ungewöhnliches sind, so wunderte sich auch niemand darüber. Was Kasims Laden betrifft, so hatte Ali Baba einen Sohn, der seit einiger Zeit seine Lehrjahre bei einem bedeutenden Kaufmanne vollendet und von ihm immer gute Zeugnisse erhalten hatte. Diesem übergab er den Laden. Die 40 Räuber indessen kehrten nach einer Frist in ihren Schlupfwinkel im Walde zurück und waren über die Maßen erstaunt, als sie Kasims Leichnam nicht mehr vorfanden. Noch größer aber war ihre Verwunderung, als sie an ihren Goldsäcken eine bedeutende Verminderung bemerkten.
»Wir sind verraten und verloren«, sprach der Hauptmann, »wenn wir uns nicht sehr in Acht nehmen und sogleich die nötigsten Gegenmaßnahmen ergreifen. Sonst werden wir allmählich alle unsere Reichtümer einbüßen, die unsere Vorfahren und wir selbst mit so vieler Mühe und Beschwerde erworben haben. Aus dem Schaden geht hervor, dass der Dieb, den wir ertappten, das Geheimnis wusste, die Tür zu öffnen. Und wir zum guten Glücke gerade in dem Augenblicke dazu kamen, als er wieder hinausgehen wollte. Er war jedoch nicht allein, sondern ein anderer muss ebenfalls darum wissen. Was bedürfen wir weiter Zeugnis, als dass seine Leiche fortgeschafft worden ist und unser Schatz bedeutend abgenommen hat? So müssen wir, nachdem wir den ersten umgebracht, auch den zweiten aus dem Wege räumen. Was sagt ihr dazu? Seid ihr nicht auch meiner Meinung?
Der Vorschlag des Räuberhauptmanns leuchtete der ganzen Bande vollkommen ein, und sie billigten ihn alle.
»Eben das«, fuhr der Hauptmann fort, »habe ich von eurem Mut und eurer Tapferkeit erwartet. Vor allem aber muss ein kühner und gewandter Mann aus eurer Mitte, ohne Waffen, in der Tracht eines fremden Reisenden, in die Stadt gehen und erkunden, ob man da nicht von dem ungewöhnlichen Tode dessen spricht, den wir, wie er verdiente, umgebracht haben. Wer er war und in welchem Hause er wohnte.«
Ohne erst die Abstimmung der anderen abzuwarten, sagte einer der Räuber:
»Ich mache mir eine Ehre daraus, bei diesem Geschäfte mein Leben zu wagen. Gelingt es mir nicht, so werdet ihr euch wenigstens erinnern, dass es mir weder an gutem Willen noch an Mut gefehlt hat.«